Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Falsche Zeit, falscher Ort, dem Podcast über Katastrophen und Unglücke mit
Max
und mir, Hans. Max, wir haben heute einen sehr interessanten Fall, den du vorbereitet hast. Den fand ich sehr, sehr spannend. Und diesmal, ich mir überlege, ich glaube, es ist einer unserer einzigen Fälle, wo es um Autounfälle geht, richtig?
Ja, genau, tatsächlich. Es geht heute um eine Massenkarambolage in Deutschland. Das ist 2011 passiert. Man muss sagen, passiert jetzt häufiger. Also das ist jetzt gar nicht so außergewöhnlich, ist, dass viele Autos ineinander fahren. Mhm. Warum ich diesen Fall so interessant finde, ist, dass die Ursache ist sehr untypisch, sage ich mal.
Ein Wetterphänomen, was man so in Deutschland nicht kennt,
nee,
oder?
Genau. Es ist ein Wetterphänomen, und zwar Unglücksursache ist ein Sandsturm gewesen.
Es klingt so, als wäre da irgendwie eine, genauso realistisch wie, wenn man sagen würde, ist ein Wirbelsturm über die A1 gefegt.
Ja, genau. Also es ist also total merkwürdig, weil es jetzt irgendwie nicht die Autobahn zwischen irgendwie Dubai und Abu Dhabi, sondern es ist die A19 Richtung Rostock. Aber tatsächlich ist ein Sandsturm Auslöser gewesen. Da kommen wir später dann nochmal genauer darauf zurück. Und warum ich den Fall auch so spannend finde, ist die juristische Aufarbeitung. Mhm. Da kommen wir später auch noch drauf. Fand ich schwer nachvollziehbar so auf den ersten Blick, aber können wir uns später auch mal unterhalten, was dazu so findest, was deine Haltung, meine Meinung dazu ist.
Bin ich auch sehr gespannt drauf. Meinst du, Leute hören das hier gerade im Auto?
Bestimmt, ja.
Stimmt, ja.
Also an dieser Stelle
besondere Vorsicht.
Besondere Vorsicht. Und es geht um Autounfälle, es geht um Massenkarambolagen. Also wie mir es jetzt nicht gut tut oder zu aufregend ist, dann vielleicht nicht hören oder nicht im Auto hören.
Oder danach besonders vorsichtig fahren.
Genau, kann man an dieser Stelle sagen, ja.
Dann würde ich doch mal sagen, ich bin sehr gespannt, dann nimm uns doch mal mit ins Jahr 2011.
Es ist Freitagmittag, ein sonniger Tag im April 2011, und auf den Autobahnen wird das, wie das für einen Freitag üblich ist, immer voller. Auch auf der Autobahn 19 bei Rostock. Die A19 verbindet Berlin mit Rostock, und viele sind an diesem Freitagmittag unterwegs, um das Wochenende an der Ostsee zu verbringen, um Freunde oder Familie zu besuchen oder um einfach nach einer Arbeitswoche nach Hause zu fahren. Dieser 8. April 2011 war ein milder Tag, es war warm und vor allem war es trocken. Seit Wochen hat es nicht mehr geregnet. Auf den Feldern rund um die Autobahn ist es staubtrocken, es herrscht absolute Dürre. Zu dieser Trockenheit kommt Anfang April 2011 noch etwas dazu, was dann an diesem Freitagmittag in der Nähe der Autobahnausfahrt Rostock-Lage zu einer absoluten Katastrophe führen wird. Das Tief Joachim zieht über Norddeutschland, das bringt aber keinen Regen, sondern viel Wind, teilweise richtige Frühjahrsstürme. Und es entwickelt sich ein Wetterphänomen, was für die Autofahrer und Autofahrerinnen, die an diesem Tag auf der A19 unterwegs sind, komplett neu ist. Es braut sich ein Sandsturm zusammen. Augenzeugen beschreiben ihn später als gelbe Wand, die sich mitten auf der Fahrbahn auftürmt. Doch von diesem Sandsturm ahnt an diesem 8. April 2011 noch niemand etwas. Und so fahren an diesem Mittag auf der A19 hunderte Autos mit normaler, schneller Geschwindigkeit Richtung Ostsee und wissen dabei nicht, dass sie geradezu in eine Katastrophe hineinfahren. Völlig ungebremst und ohne, dass sie jemand warnen konnte, rasen sie nur wenig später in diesen Sandsturm hinein. Von einem Moment auf den anderen sehen sie nichts mehr als diese gelbe Wand, die sich vor ihnen auf der Autobahn aufgetürmt hat. Dutzende Autos krachen ineinander, verkeilen sich, blockieren die Fahrbahn und weitere Autos rasen in die Unfallstelle. 8 Autofahrer sterben, fast 130 Personen werden zum Teil schwer verletzt. Es ist die schwerste Massenkarambolage in Deutschland.
Krass. Ich finde das so eine komische Vorstellung. Wir sind hier mitten in Deutschland quasi und auf einmal baut sich in kürzester Zeit einfach so diese Sandsturm. Wie war das, die gelbe Wand, dieser Sandsturm da auf der Autobahn auf?
Ja.
Das ist wirklich nichts, was man irgendwie so an einem normalen Freitag erwarten würde.
Nee, gar nicht. Also es gab auch im Vorfeld überhaupt keine Warnungen und ich meine, ich habe mich das dann auch gefragt, als ich diesen Fall vorbereitet habe, wer denkt jetzt an einen Sandsturm, wenn er auf deutschen Autobahnen unterwegs ist? Also ja, man kennt so Geisterfahrerwarnungen, es passieren Unfälle täglich, also das ist so dieses, sag ich mal, normale Risiko, das man immer trägt, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist. Aber ein Sandsturm und dann gerade ja da oben so Richtung Ostsee, mir war gar nicht klar, dass so ein Phänomen überhaupt mal passiert ist, bevor ich diesen Fall gelesen hatte.
Ich hatte das mal irgendwo gelesen, dass aber eher so ein bisschen so Kategorie unnützes Wissen.
Ja.
Dass ja manchmal schon so Wüstensand nach Deutschland getragen wird, aber dann ja eher, dass er irgendwie so draußen liegt und so weiter. Und ja. Ich meine, wir hatten doch, glaube ich, vor ein paar Monaten einen Fall, wo in Süddeutschland so ein roter Himmel über Freiburg und so ein bisschen Sand da war.
Genau, dieser Sahara-Wüstenstaub. Genau. Ne, aber das ist ja dann oft so, dass die Wolken irgendwie so ein bisschen rötlicher aussehen oder ne, das Licht. Aber dass wirklich so ein Sandsturm ist und man gar nichts mehr sieht.
Genau, das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so in Deutschland passieren kann.
Ja, also und so ging es eben diesen Autofahrern auch an diesem Tag. Die waren alle mit völlig normaler Geschwindigkeit unterwegs. Es gab jetzt ja auch keine Warnung im Radio zum Beispiel. Und so sind die alle normal gefahren, manche schneller, manche ein bisschen langsamer. Also es war normaler Verkehr auf der Autobahn, wie man sich das so vorstellt, an so einem Freitagmittag.
Aber damit es dazu kommen konnte, da mussten ja einige Sachen zusammenkommen. Also es ist ja, glaube ich, nichts einfach gewesen, was jetzt nur an einem Faktor gehangen hat.
Nee, also es war ein Naturphänomen oder man hatte, man hat es ja nicht in der Hand gehabt, die Felder waren völlig ausgetrocknet. Es hatte seit Wochen nicht mehr geregnet. Es war eine absolute Dürre. Und rund um die Autobahn an diesem Stück, an der A19, waren einfach ganz viele Felder. Und die waren entsprechend trocken, weil es einfach lange nicht mehr geregnet hat. Das ist ein Thema für Landwirte gewesen. Aber jetzt sage ich mal so, der normale Autofahrer weiß das ja nicht. Oder man weiß ja auch gar nicht, ob da jetzt Felder sind oder nicht. Aber das war die Situation eben an diesem Tag. Und dazu kam eben, es gab nicht nur diese absolute Trockenheit, sondern es gab so den ersten Frühjahrssturm. Das waren richtige Böen, die da über die Felder gezogen sind. Und mittags, so gegen 12.30 Uhr, hatten die Böen dann eben richtig viel Kraft und sind da eben über die Felder gepeitscht.
Also es war wirklich, einfach eine richtig blöde Kombination aus diesen verschiedenen Faktoren.
Genau.
Die Dürre, die Felder. Und eigentlich ist es trotz die Autofahrer und Autofahrerinnen mittendrin.
Genau. Also es war da kamen viele Faktoren zusammen. Und Augenzeugen sagen später, es war wirklich wie eine gelbe Wand, die sich da so plötzlich auf die Autobahn gelegt hat. Eine andere Autofahrerin sagt später, das war wie eine Decke, die auf die Frontscheibe gelegt wird. Also mit anderen Worten, die Leute in den Autos, die werden da völlig überrascht, die fahren ganz normal und von einem Moment auf den anderen sehen sie gar nichts mehr. Sie sehen nur noch diesen Sand, der hochgewirbelt wird, der von den Feldern kommt und die Sichtweite, die beträgt ja zum Teil wirklich nur noch wenige Meter. Wow. Und so fahren die nahezu ungebremst in diese Wand, in diese Katastrophe hinein.
Boah, das kennt man ja vielleicht vom von starkem Schnee oder so, mitten im Winter oder so, wo man dann ja aber in der Regel oder beziehungsweise alle irgendwie, würde ich jetzt mal sagen, so gut drauf vorbereitet sind, auch einigermaßen wissen, dass man da dann deutlich, deutlich langsamer fährt.
Genau, oder Nebel ist ja auch sowas im Herbst, Nebel, irgendwie früh Schnee. Morgens. Aber das weiß man ja oft schon vorher. Man hat den Wetterbericht gehört, man sieht ja auch, wie das Wetter dann so ist. Das kommt ja dann nicht ganz so plötzlich. Aber dieser Sandsturm, diese Wolke voller Sand, die kam wirklich von einem Moment auf den anderen auf dieser Autobahn.
Das so, in einer Situation, in der man es nicht erwartet. Ja, gruselig, sehr gruselig.
Ja.
Und diese Frage, das ist ja auch, wie viel man jetzt wirklich nur sehen kann. Also es hat ja auch eine juristische Komponente oder eine juristische Signifikanz.
Genau, also diese Frage wird extrem entscheidend sein, wenn wir uns damit beschäftigen später, wie das Ganze juristisch aufgearbeitet wurde. Ja, wie viel kann man noch sehen? Wie viel Sichtweite nimmt jeder Autofahrer wahr? Und das ist ein Fall, eine Frage, wo man sich sehr lange darüber unterhalten hat, wird dann auch sehr interessant später, wenn wir uns über den Gerichtsprozess unterhalten.
Und was hat sich denn jetzt genau, also wir haben jetzt, jetzt taucht diese riesige Sandwolke auf, Autos fahren rein, ungebremst, bei normaler Geschwindigkeit, die sie vorher hatten, weil es so plötzlich war. Was hat sich jetzt genau in dieser riesigen Sandwolke da auf der Autobahn abgespielt?
Ja, also auf beiden Fahrbahnen, also sowohl auf der Spur Richtung Rostock als auch auf der Richtung Berlin, prallen insgesamt 85 Fahrzeuge ineinander.
Fahrzeuge.
Also, das ist richtig viel.
Riesig, ja.
Ja, genau. Also das ist, wie gesagt, die größte Massenkarambolage auch in Deutschland. Ja, und diese 85 Fahrzeuge, die waren alle mit normaler Geschwindigkeit unterwegs und entsprechend, ja krass, sind auch einfach die Ausmaße.
Das muss ich ja auch, ich habe das gerade mal probiert, so im Kopf zu überschlagen, wie lang das eigentlich ja auch gewesen sein muss. Bei 85 Fahrzeugen nehmen wir, ich weiß nicht, 3-4 Meter pro Fahrzeug über mehrere Spuren, dann sind wir irgendwie bei einer Länge von, müssen wir jetzt irgendwie ausrechnen, ne? Aber es sind auf jeden Fall einige, also 50, 60, 70 Meter, wenn nicht sogar länger, muss ich das dann ja über diese Autobahn gezogen haben.
Ja, also es ist ein absolutes Schlachtfeld, muss man sagen, was da dann entstanden ist. Die Autos, die verkeilen sich ineinander, auch Laster sind dabei. Die liegen verstreut über die Fahrbahn, sind in Leitplanken gerutscht, aufeinander gefahren. Gut 30 Fahrzeuge fangen zu brennen an, das ist auch eine ordentliche Zahl, 30 Fahrzeuge. Ein LKW hatte auch noch hochentzündliches Gefahrgut geladen. Immer wieder kommt das dann bei dem Laster zur Explosion. Also ein absolut krasses, chaotisches Bild mit wahnsinnig vielen beteiligten Autos. Und wenn du überlegst, 85 Fahrzeuge, in einem Fahrzeug sitzen ja dann auch mal mehr als nur eine Person drin. Also es sind wirklich ganz viele Autos und vor allem ganz viele Menschen in diese Katastrophe verwickelt.
Ja. Ich habe übrigens früher mal, ganz früher habe ich immer gedacht, wegen Hollywood-Filmen, dass Autos immer explodieren.
Ja.
Dann habe ich gedacht, ich bin clever, weil ich erfahren habe, dass es nicht so ist. Und jetzt habe ich, glaube ich, durch unsere ganzen Fälle gelernt, dass es doch häufiger passiert, als man denkt.
Ja, absolut, ja. Und es muss auch gar nicht der Laster sein, der was Hochexplosives geladen hat. Also so ein normales, handelsübliches Auto kann auch wirklich schnell Feuer fangen oder anfangen,
Oder auch Elektroautos.
Ja.
Seit mit den brennbaren Batterien und so weiter. Das ist ja auch ein Problem.
Ja.
Aber zurück zur A19.
Ja.
Das ist ja, also wir haben jetzt, das muss ja 85 Wagen, Lastwagen und so weiter, die da dort in der verkeilt wird. Für die Einsatzkräfte, die jetzt, also sind die, ich denke mal, die sind kurz darauf aufgestiegen, das muss ja ein absolut chaotisches Bild gewesen sein.
Absolut. Also nicht nur diese ganzen verkeilten Autos, Menschen, die ja auch zum Teil noch in ihren Fahrzeugen eingeschlossen waren, weil sich das verklemmt hat, weil die Tür nicht aufging. Andere sind raus, sind so, ja, relativ desillusioniert da über die Autobahn gestolpert. Und dazu kam, dass der Wind immer noch nicht abgeflaut hatte. Und das ist für die Helfer selbst jetzt auch ein Problem, weil sie bekommen immer wieder Sand ins Gesicht. Sie bekommen den in die Augen. Das alles kommt, wird von den Feldern ja noch weiter aufgewirbelt. Und sie tun sich dann erstmal auch schwer, dass sich dann Überblick verschaffen. Sie sehen zum Teil auch gar nicht das Ende dieser Karambolage, weil die Sichtweite ja immer noch niedrig ist. Ja. Da hat sich Sand auf die Autos auch gelegt. Und das, was Sie sehen können bei all diesem Chaos, ist ein absolutes Trümmerfeld. Sie sehen noch brennende Autos, ausgebrannte Autos, die ineinander verkeilt sind, zum Teil eben mit Sand, mit Schlamm bedeckt. Und dazu kommen natürlich diese starken Windböen, die bringen nicht nur Sand auf die Autobahn, sondern es ist natürlich für Feuer ist Wind ja immer ganz schlecht. Und diese Windböen fachen natürlich das Feuer immer weiter an. Teilweise Windgeschwindigkeit bis zu 100 km/h über die Autobahn. Also das ist auch für die Einsatzkräfte erstmal eine total chaotische, unübersichtliche Situation.
Und das ist ja, wir sind da ja auch noch so ein bisschen so im ländlichen Raum auch eher, oder? Also es ist jetzt, glaube ich, auch nichts, was so eine Freiwillige Feuerwehr jeden Tag damit zu tun hat.
Ja, zumindest nicht in der Dimension. Also es ist kurz vor Rostock. Und die Einsatzkräfte, die können erstmal gar nicht so viel tun, weil sie kommen ja an die Menschen nicht richtig ran, die eben da zum Teil noch verletzt in ihren Autos eingeschlossen sind. Und wir haben ja noch den Gefahrgutlaster, der immer noch, wo immer noch Explosionen zu hören sind. Dazu der Wind, also das sind total ungünstige Ausgangsbedingungen jetzt für den Rettungseinsatz. Und so dauert es auch wirklich Stunden, bis die Feuerwehr die Brände gelöscht hat. Ja, und in der Zeit fängt die Feuerwehr dann auch an, die Felder um die Unfallstelle rum mit Wasser zu bespritzen, damit zumindest nicht noch mehr Sand verloren aufgewirbelt wird. Ja.
Das finde ich interessant. Da muss man ja schon echt sehr, also das frage ich mich häufig bei solchen Sachen, wenn zum Beispiel so eine Feuerwehr auf einmal mit so einer Situation konfrontiert ist, da dann natürlich auch darauf zu kommen, in dieser stressigen Situation, die man vorher noch nie so erlebt hat, dann eben auch zu sagen, hier, wir machen jetzt hier diese Felder nass, damit dort kein Staub mehr kommt.
Finde ich
echt beeindruckend.
Ich hatte das auch gelesen und dachte, ach ja, das stimmt. Ja. Eine gute Idee. Wäre ich auch nie drauf gekommen, aber mir fehlt, glaube ich, auch ein bisschen zu dieses technische Einsatzverständnis, dieses Denken. Aber ich glaube, so THW und Feuerwehr sind da in der Hinsicht wahrscheinlich.
Haben wir wahrscheinlich irgendwie eine Form von so systematischerer Herangehensweise.
Genau. Hat mich nämlich auch, ich hab das auch gelesen und dachte, ja, macht Sinn. So, ja, aber wäre ich nie drauf gekommen.
Das wäre also, wenn man sich vorstellt, kaputte Autos, verletzte Brände und explodierende Laster und dann aber auch zu sagen, wir besprühen jetzt erstmal die Felder, um halt so diesen Sand loszuwerden, um quasi, damit man sich auch erstmal um den Rest kümmern kann.
Genau.
Ja. Finde ich schon echt beeindruckend.
Ja. Ja, das haben sie gemacht und es hat wirklich mehrere Stunden gedauert, bis die Einsatzkräfte dann zu den Verletzten und teilweise in ihren Autos eingeschlossenen Frauen und Männern gekommen sind. Fast 130 Menschen, die sind zum Teil schwer verletzt, können aber gerettet werden. Und für 8 Autofahrer und Autofahrerinnen kommt jede Hilfe zu spät. Die sind in ihren Autos gestorben.
Das ist sehr tragisch. Und was sind so die, wir haben jetzt diesen Fall, dieses wirklich schreckliche Katastrophe, die da passiert ist. Was ist danach? Was sind die Folgen, die daraus gezogen wurden? Wir haben ja schon angesprochen, die juristische Aufarbeitung des Ganzen. Gab es auch Änderungen, ich sag mal technische, organisatorische Änderungen danach? Was ist danach alles passiert?
Ja, man muss sagen, durch den Brand und durch die wirklich auch enorme Hitze des Feuers wurde die Fahrbahn auf der A19 total beschädigt. Also es hat, nachdem der ganze Rettungseinsatz beendet war, hat es nochmal wirklich gedauert und Millionen gekostet, bis man überhaupt den Asphalt, die Autobahn wieder neu machen konnte. In der Zeit gab es dann auch erstmal ein Tempolimit auf der A19. Also das waren so die, sag ich mal, finanziellen Folgen, das, was danach man machen musste. Und interessant sind aber die juristischen Folgen in dieser Massenkarambolage. Und das hat mich auch sehr überrascht. Denn erstmal muss man ja sagen, ein Sandsturm ist ja eine Naturkatastrophe, sag ich mal. Das hat jetzt
höhere Gewalt.
Höhere quasi. Gewalt, genau. Ja. Das hat ja niemand verschuldet. Da ist jetzt keiner irgendwie zu schnell gefahren, auf der falschen Spur oder sonst was. Also weder für die Dürre noch für den Sturm kann ja jemand verantwortlich gemacht werden. Und juristisch geht es jetzt aber um die Frage, hätte jemand früher bremsen können? Hätte man langsamer fahren müssen? Ab wann war denn die Sandwolke sichtbar? Hätten Zusammenstöße verhindert werden können, wenn jemand langsamer gefahren wäre, wenn jemand vorher angehalten hätte? Und das sind jetzt die Fragen, die eben da juristisch aufgearbeitet werden. Und wir haben das ganz oft hier in diesem Podcast schon gesehen, es ist juristisch oft ganz schwer, individuell eine Schuld festzustellen.
Ja, wir hatten selbst eine Fahrlässigkeit auch.
Ja. Genau, wir hatten hier schon Flugzeugabstürze behandelt, wo man auch klar ja auch Missmanagement von Airline, Kostendruck, genau. Spardruck und so weiter.
Flüchtigkeitsfehler und so von bestimmten Leuten, die dann aber trotzdem nicht verurteilt wurden.
Genau, ja. Die wurden freigesprochen. Und also das ist wirklich wirklich schwer, dass man da individuell jemanden eindeutig beschuldigen kann. Und die Staatsanwaltschaft in Rostock, die versucht das jetzt. Also sie nimmt Ermittlungen auf, sie verhört Zeugen und sie gibt ein Gutachten in Auftrag. Und das ist total aufwendig, denn man versucht, das Unfallgeschehen so genau wie möglich nachzustellen, zu simulieren. Und man versucht, das Ganze zu rekonstruieren. Das dauert 3 Jahre. 2014 werden dann am Ende 7 Menschen verantwortlich gemacht und erhalten Strafbefehle, werden also verurteilt wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung oder Gefährdung des Straßenverkehrs. Denn die Staatsanwaltschaft, die sagt, wir haben ja hier eine Simulation gemacht, wir haben Zeugen gehört und sagt dann eben am Ende, die Wolke von diesem Sandsturm, die war schon gut 600 Meter vorher zu sehen. Und die Angeklagten, die wären aber trotzdem nicht langsamer geworden. Die hätten nicht gebremst. Mhm. Sie sind ganz normal weitergefahren und sie hätten sich nicht an das sogenannte Sichtfahrgebot gehalten.
Ja, aus der Fahrschule, ja.
Genau. Und hätten sie das aber gemacht, dann hätten sie Zusammenstöße zum Teil verhindert werden können oder abgemildert werden können, weil sie nicht mit diesem hohen Tempo ja. ineinander gefahren wären, sondern langsamer.
Und das, ja, finde ich sehr, sehr spannend. Also ja. wenn das, also es wirkt erstmal irgendwo ein bisschen schon so einleuchtend irgendwo. Also wenn die jetzt tatsächlich sagen können, hier, ihr hättet wissen müssen, dass dort die Sicht schlechter wird und dementsprechend eure Geschwindigkeit anpassen müssen, dann wäre es hier relativ leicht. Aber so dieser Aspekt, dass so ein Sandsturm einfach so ein absolut rare Sache ist, ja. die in Deutschland passieren kann. Das hat ja auch eine Rolle gespielt.
Ja, genau. Also das Gericht sagt nämlich schon auch, so ein Sandsturm ist total ungewöhnlich. Ja, eigentlich ein unbekanntes Wetterphänomen bei uns. Also das haben wir ja vorhin auch gesagt. Wer rechnet denn mit einem Sandsturm oder mit einer Sandwolke, wenn er auf der Autobahn in Deutschland fährt? Und der Punkt hat sich auch strafmildernd auf alle Angeklagten ausgewirkt. Ich fand ganz interessant, es gab einen Fall von einer Autofahrerin, die war bei dem Unfall selbst schwer verletzt. Die erhebt Einspruch gegen ihren Strafbefehl. Sie möchte nicht akzeptieren, dass sie verurteilt wird. Und bei dem Unfall war sie mit 70 bis 90 km/h unterwegs und fuhr mit dieser Geschwindigkeit im Sandsturm auf das Auto vor ihr auf. Und in diesem Auto vor ihr saß ein älteres Ehepaar. Und durch den Aufprall wurde dieses Auto in die Leitplanke geschleudert. Das Auto fing an zu brennen und das Ehepaar kam ums Leben. Und diese angeklagte Autofahrerin sagt, dass sie die Sandwolke nicht vorher schon aus Entfernung gesehen hat. Und sie sagt eben das, was wir vorhin auch schon besprochen haben, das war wie eine Decke. Die hat ihr plötzlich die Sicht versperrt. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Und sie sagt dann vor Gericht, für eine Naturkatastrophe kann man keinen einzelnen Menschen verantwortlich machen. Sie fühlt sich ebenfalls als Opfer. Mhm. Sie leidet seit dem Unfall körperlich und seelisch. Das erkennt das Gericht auch als strafmildernd an, beruft sich aber immer noch auf die Gutachter, die das Gericht beauftragt hat und auf die Unfallsimulation. Und sie sagt eben, die Sandwolke, die sei früher zu sehen gewesen. Die Frau wird dann 2014 zu 9.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Das Gericht sagt eben, die verurteilte Autofahrerin sei auf das deutlich langsam fahrende Auto dieses älteren Ehepaares vor ihr aufgefahren. Das Auto prallt dann eben gegen die Leitplanke, wurde dort von zwei weiteren Autos gerammt, hat dann angefangen zu brennen. Man kann hinterher jetzt, man kann hinterher jetzt nicht sagen, was am Ende wirklich den Tod des Ehepaares verursacht hat, weil eben so viele Autos, so viele verschiedene Autos und Lenker da mit involviert waren. Das Gericht sagt, die verurteilte Autofahrerin, die steht eben am Anfang dieser Kausalkette. Also hätte sie dieses Auto nicht gerammt, wäre das auch nicht an die Leitplanke geschleudert worden und wäre dann auch nicht von zwei weiteren Autos gerammt worden und hätte dann nicht angefangen zu brennen.
Das ist eine also ich weiß, eine interessante Argumentation. Ich finde, das ist ja fast schon geht eigentlich eher in so eine philosophische Richtung dann, wo man sagt, gut, wenn das Gericht argumentiert, sie ist der Beginn der Kausalkette, also diese, wo genau setzt man jetzt den Anfang der Kausalkette hin?
Genau.
Wo ich jetzt sogar eigentlich ganz spontan, also ich denke, das ist auf jeden Fall was, wo man, ich denke, sehr lange drüber nachdenken kann, wo ich jetzt in dem Moment erstmal spontan sagen würde, eigentlich ist doch die höhere Gewalt, der Sandsturm irgendwo der Beginn der Kausalkette.
Ja.
Also es ist, ohne den ja auch das, ich sag mal, dass das Verhalten der Autofahrerin wahrscheinlich überhaupt keinen Schaden hervorgerufen hätte.
Ja, also ich habe mir all diese Fragen auch gestellt. Ich finde das Urteil ganz schwer nachzuvollziehen, auch wenn ich sage, okay, ich bin kein Jurist, ich bin nur Laie. Ich finde es, wirklich, mir fällt es wirklich schwer, das nachzuvollziehen, weil es ist eine Naturkatastrophe und es sind jetzt so viele Autos und Menschen da verwickelt worden. Und da wirklich zu sagen, diese eine Autofahrerin, wenn die langsamer gefahren wäre, wenn die gebremst hätte, dann hätte das, also es ist so ein bisschen dieses hätte, ne, was wäre wenn gewesen, wo ich mich ein bisschen schwer tue, das eindeutig nachzuvollziehen. Und ich meine, ja, es ist eine Naturkatastrophe, es ist eine Naturgewalt. Es lässt sich sicher darüber streiten, ab wann man das hätte sehen können. Da gibt es unterschiedliche Zeugenaussagen. Aber alles in allem fällt es mir wirklich schwer, das nachzuvollziehen. Ja,
ja, also die, es wäre jetzt auch so meine erste Reaktion. Also auch so dieser Gedanke, dass da genau dann auch nochmal Leute extra, oder was heißt extra, dass dann auch Leute noch mehr verfolgt werden, strafrechtlich, die selbst auch Opfer gewesen sind in dieser ganzen Sache.
Genau,
das ist natürlich auch so ein Aspekt. Es wird natürlich strafmildernd, strafmindernd betrachtet, aber trotzdem so dieser Gedanke, da sind Leute in einer Situation gelandet, die sie wahrscheinlich überfordert hat.
Ja,
ich denke, das kann man so, kann man von ausgehen. Und die dann aber trotzdem noch strafrechtlich verfolgt werden und auch ja verurteilt werden dann für Sachen, wo man, ja, ich denke schon irgendwo argumentieren kann, so ist das wirklich, hatten die da jetzt wirklich Schuld dran oder nicht? Oder was, oder ist in diesem Falle wirklich eine individuelle Schuld nachweisbar?
Ja.
Und wenn man sich auch so die anderen Fälle anschaut, die wir im Podcast hier besprechen, wo Leute für, würde ich fast sagen, eindeutigere Verfehlungen halt natürlich dann auch straffrei ausgehen, weil sie ja häufig in einer Organisation sind, in einem Unternehmen, in einem Konzern oder so weiter, wo die Schuld so ein bisschen durch diesen ganzen organisatorischen Hintergrund irgendwo verdeckt wird. Ja, finde ich interessant. Das ist definitiv so ein Fall, wo man lange drüber nachdenken und drüber diskutieren kann, finde ich.
Es wird dann natürlich ein bisschen philosophisch, ne? Was ist Recht, was ist Unrecht, wo beginnt Schuld und Verantwortung? Und das hast du auch gesagt, man muss sagen, natürlich, die Angeklagten waren ja auch alle selbst Opfer. Die sind völlig unverantwortlich in diese Situation hineingeraten und waren dann vielleicht weiter vorne drin, sind weiter hinten gefahren. Das ist dann am Ende wirklich absoluter Zufall, wo auf der Autobahn du unterwegs warst, als das passiert ist. Wärst du da irgendwie eine Stunde früher durchgefahren, da gab es noch keine Sandwolke, ne? Wärst du durchgekommen. Und man muss sagen, diese Autofahrerin, die da verurteilt wurde, die dann ja auch in Berufung gegangen ist und letztendlich dann doch wieder verurteilt wurde, ist nicht das einzige Urteil. Es gibt noch einen weiteren Prozess ein Jahr später. Da wird ein Lkw-Fahrer zu 3.600 Euro Geldstrafe verurteilt. Er ist mit seinem Laster auf einen anderen Laster aufgefahren und hat dann wiederum den Tod eines weiteren Autofahrers verursacht. Auch hier begründet das Gericht das Urteil damit, dass der Lkw-Fahrer die Sandwolke hätte früher sehen können. Also es ist sehr komplex.
Ja,
es ist,
definitiv.
Finde ich, einer der spannendsten juristischen Fälle, zumindest so in Deutschland der letzten Jahre, was so Unglücke und Katastrophen angeht, was so die Rechtsprechung angeht. Es gibt eine ganz gute Doku dafür, davon heißt Die Narbe vom NDR.
Mhm.
Da kommen auch Überlebende dieses Unglücks zu Wort. Und da geht es dann auch sehr um die juristische Auseinandersetzung. Fand ich sehr spannend, was sehr eindrücklich nochmal genau dieses Problem, worüber wir uns jetzt unterhalten haben, so nochmal auf den Punkt bringt.
Das ist wirklich eine also sehr, sehr spannend. Werde ich auf jeden Fall nochmal reinschauen. Auch so diese ganze Frage, also wo ich da jetzt auch drüber nachdenke, da wird es natürlich dann sehr philosophisch, das ist so diese Frage, inwiefern wir das Glück oder Pech einer Person in so eine moralische und eigentlich auch eine juristische Bewertung einfließen lassen.
Ja.
Das finde ich so ein ganz interessanter Gedanke, dass wir... Also sagen wir mal, gerade auch bei dieser Frau zum Beispiel wäre jetzt so ein Gedanke, die hatte ja, also man kann sich, ich denke, leicht ein Szenario vorstellen, wo exakt das Gleiche am Ende passiert wäre, aber sie hatte das Glück, ein oder zwei Autos dahinter zu sein oder so.
Ja, genau.
Also dieser Gedanke, wahrscheinlich hätte es auch dieses Ehepaar leider nicht überlebt und so weiter, aber dann wäre halt einfach ein anderes Auto. Und die andere, also im Grunde genommen hatte diese Frau das Pech, exakt in dem Auto dahinter zu sein.
Ja.
Wobei es einfach eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass irgendeine andere Autofahrerin, die an ihrer Stelle dort gewesen wäre, wahrscheinlich genau das gleiche Resultat hervorgerufen hätte.
Ja, genau. Und was ich ganz interessant fand auch, dass sich die Angeklagten und Verurteilten als Opfer ja sehen. Also sie leiden jetzt zum Teil auch wirklich körperlich und auch psychisch an den Folgen dieses Unfalls und haben es zum Teil ja auch wirklich mit Mühe wieder zurück in einen Alltag, in ein normales Leben geschafft und haben dann aber gleichzeitig noch diese rechtliche Schuld, die ihnen auferlegt wurde. Und damit umzugehen, stelle ich mir auch ganz schwer vor, weil man sich ja selbst nicht schuldig fühlt. Also man, es tut einem natürlich total leid um das, was passiert ist. Aber man fühlt sich, glaube ich, nicht als Täter, also auch nicht als, sag ich mal, zufälliger Täter aus Versehen, sondern ja. Man fühlt sich da sehr als Opfer, was ich total nachvollziehen kann als Außenstehender, wenn ich jetzt diesen Fall lese. Und diese Rolle als Schuldiger, als Beklagter, als Angeklagter ist ja auch psychisch nochmal richtig belastend, stelle ich mir so vor.
Definitiv, und da frage ich mich auch, und vielleicht kriegen wir im Nachhinein irgendwelche Nachrichten auf über unseren Instagram-Account von, ich weiß nicht, jemandem, der sich mehr mit Jura oder Rechtsphilosophie auskennt. Ich frage mich, eine weitere Frage, die sich mir dann stellt, ist auch irgendwo, welchen Zweck hat es nochmal, diese Leute zu verurteilen? Abgesehen jetzt einfach natürlich von, sagen wir mal, vielleicht kann man dann einfach sagen, ja, die haben halt sich nicht ans Sichtfahrgebot gehalten. Durch diese Fahrlässigkeit ist was Schlimmes passiert. Aber abgesehen von diesem ganz lapidaren, da wurde was falsch gemacht und die sind dafür verurteilt worden. Also welche in diesem Falle von Leuten, die da selbst im Grunde auch gleichzeitig Betroffene waren, in einer wirklich außergewöhnlichen Situation, welchen Zweck hat das Ganze da nochmal, ja, diese Leute auch nochmal zu verurteilen?
Ja, das ist ein guter Punkt, weil so ein Urteil soll ja auch immer, naja, eine Art pädagogischen, ja, Zweck, also, oder zumindest irgendwie ja, irgendwas soll ja auch für das weitere Leben des Angeklagten, genau, ja noch so ein Punkt sein, wo man sagt, okay, hier, das war eine Lehre oder das war ja irgendeine Lektion so irgendwie. Und das ist natürlich in dem Fall, finde ich, das, ja, das schwer. Ja. Ich meine, die Angeklagten leiden ja selbst unter diesem Unfall. Ich weiß nicht, ob da eine Verurteilung, und wenn es auch nur in Anführungsstrichen eine Geldsumme ist oder ja, ich weiß nicht, was da am Ende der Mehrwert ist, so, ne?
Ja. Genau, also da, ich denke, ja, genau, welchen Zweck hat so eine Vorstellung? Genau, wie du sagst, es soll irgendwie auch eine Abschreckung sein. Ich denke, also für andere eine Abschreckung, das Gleiche nicht zu machen, weil sie dann wissen, dafür werde ich verurteilt. Für die Täter soll es eine Abschreckung sein, das Gleiche nicht nochmal zu tun. Und genau diese Punkte sehe ich da einfach nicht so richtig gegeben, sondern eher, dass da nochmal so eine, ja, in so eine Wunde eigentlich nochmal so reingedrückt wird. Finde ich spannend. Ich bin echt gespannt, ob sich vielleicht irgendjemand bei uns meldet, ja, der da eine andere Perspektive dazu hat. Fände ich auf jeden Fall sehr, sehr, ja, spannend.
Da merkt man auch, dass so Jura echt ein wahnsinnig spannendes Feld ist. Also wenn du wirklich Richter oder Staatsanwalt bist, wie komplex so ein einzelner Fall ist und ja, finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend. War jetzt mal ein ungewöhnlicher Fall für den Podcast, ja, finde ich, weil es ist, ja, also dass wir den Fokus so auf die juristischen Folgen legen, hatten wir, glaube ich, auch noch nicht in einem Fall.
Nee, also uns. Ich meine, wir sprechen ja schon darüber. Ich finde, das, ja, ist auch immer ein sehr, 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 sehr interessanter und auch wichtiger Teil des Ganzen. Aber ich würde, ja, gut, ich will jetzt nicht sagen, das war hier der spannendere Teil. Ich denke, ja, das Unglück an sich war auch auf jeden Fall sehr, sehr außergewöhnlich. Aber hier finde ich, wir haben ja schon oft über Unfälle gesprochen, oder Unglücke, wo wir schon gedacht haben, ja, spannend das oder interessant, dass diese Person jetzt freigesprochen, ja, wurde oder, genau, dafür verurteilt wurde. Ja. Aber hier finde ich es echt besonders bemerkenswert, dass jemand unter diesen Umständen verurteilt wurde.
Ja, also hier ist genau das Gegenteil. Also wir, genau, wir wundern uns, sag ich mal in Anführungsstrichen, so aus außenstehender Laie so, warum gab es denn dann einen Freispruch? Und hier ist es genau das Gegenteil. Hier ist es ungewöhnlich, warum kam es denn zu einer Verurteilung?
Ja, ja, genau. Wir müssen eigentlich irgendwann müssen wir vielleicht nochmal eine Folge aufnehmen mit jemandem, der richtig viel von Jura oder Rechtsphilosophie oder so versteht.
Ja.
Aber da finde ich, da wird das jetzt auch wirklich hier sehr klar mit, dass es letztendlich wirklich so philosophische Fragen sind, ne? Was ist, wie kann man Schuld auf sich laden?
Ja.
Welche Rolle spielt das individuelle Verhalten? Welche Rolle spielt das, ja, dass die Situation, in der es passiert ist?
Und ich finde es auch, ja, schon auch irgendwie erschreckend, wie schnell man selbst zum Angeklagten werden kann. Also ja, wenn ich sage, ich fahre zu schnell oder ich fahre bei Rot über die Ampel, das ist ja alles, wo ich sage, okay, da bin ich selbst dran schuld am, ja, Ende, das kann gut gehen und das kann halt dann auch nicht gut gehen. Aber in dem Fall gerät man in diesen Unfall, in diese Situation, ausgelöst durch eine Naturgewalt. Und salopp gesagt sitzt man ein paar Monate später auf der Anklagebank.
Ja, genau.
Völlig unvermittelt und finde ich schon auch schon krass und irgendwie auch ein bisschen beängstigend, die Vorstellung, wie schnell sich das ändern kann, ja.
Ja, auf jeden Fall. Die gerade so dieser wirklich dieser ganze Aspekt von Glück haben oder Pech haben, den finde ich hier so gerade, ich denke, weil es auch so groß ist, weil so viele Leute involviert waren, so viele Leute, die am Steuer saßen, involviert waren, finde ich hier irgendwie sehr, sehr spannend.
Ja, passt auch voll zu unserem Titel Falsche Zeit, falscher
genau,
Ort.
Genau, genau.
Weil es tatsächlich, wärst du eine Stunde früher losgefahren, dann hättest du nochmal eine Pause gemacht, wärst du an dem Tag irgendwie nicht an die Ostsee gefahren, hätte sich dein Leben komplett geändert. Also entweder, weil du überlebt hättest überhaupt, weil du nicht in deinem Auto gestorben wärst, oder weil du am Ende eben angeklagt worden wärst oder nicht, ja. Mhm. Und das finde ich gerade auf der Autobahn, weil überleg mal, ob du jetzt in der einen Minute oder in der nächsten Minute auf die Autobahn fährst. Das ist so, du bist halt vorher nochmal tanken, du hast was vergessen, läufst nochmal hoch in die Wohnung, holst was. Also ich finde, gerade auf der Autobahn ist das wirklich so ein Zufall, wie du da im Verkehr mitschwimmst und am Ende in welche Situation du gerätst.
Ja, stimmt. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist wieder eine von diesen ganzen Geschichten, die wir auch häufig bemerkt haben bei anderen Fällen. Ein bisschen zu spät gewesen, den Weg nicht gefunden und genau zu spät gewesen oder zu früh gewesen. Nochmal schnell einen Flug umgebucht,
ja,
und so
genau,
weiter.
Klassiker, ja.
Da muss ich häufig dran denken, es gab ja nach dem hier 11. September 2001, wie viele Geschichten es da gab von Leuten, ja auch teilweise bekanntere Leute und so weiter, wo man das auch in den Neuigkeiten gesehen hat, die eigentlich in einem der Flieger gesessen hätten, wenn nicht dies und das passiert wäre, was sie davon abgehalten hat und so.
Ja.
Und das fand ich immer ganz spannend. Das habe ich dann auch teilweise so, ja, gut, das sind halt so Geschichten, aber es passiert halt. Und ich denke, das ist so eine der Sachen, die ich bisher in den Recherchen für den Podcast gelernt habe.
Ja.
Passiert halt ständig.
Absolut.
Ja.
Also wir sind jetzt ja so ziemlich bei der Halbzeit in unserer Podcast-Staffel. Und das ist auf jeden Fall eine Lehre, die ich nochmal mitgenommen habe. Also wie schnell sich so ein Leben ändern kann, so ein Schicksal. Und wir hatten das wirklich schon öfter in unseren Filmen. Mhm. Ja, total, ja, beängstigend am Ende auch, was über Glück und Unglück entscheidet. Ja.
Ich denke, eine Sache, die mir da zum Beispiel ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, ist Kaprun.
Ja.
Und da der Fakt von den Leuten, die eigentlich zu spät gewesen sind, ja, für die Bahn, die in den Berg gefahren sind und die dann nochmal in so einem eigentlich, dass da Leute, ich glaube, das war so ein Mädchen, eine Teenagerin, die dann nochmal von Leuten da über die Absperrung gehoben wurde, damit sie es noch zu ihren Leuten in die Bahn schafft.
Und das war dann am Ende die Unglücksbahn,
genau,
die im Tunnel verbrannt ist, ja. Du sag mal, Hans, ich habe es ja gerade gesagt, wir sind knapp über der Halbzeit von unserem Podcast.
Stimmt.
Ja, erste Staffel, wir machen überhaupt zum ersten Mal einen Podcast. Wie fühlt sich das für dich so an?
Gut. Erstmal grundsätzlich gut. Was mir am meisten daran gefällt, ist, dass es mich auch, also wir haben diese ganzen faszinierenden Fälle, wir haben schon immer beide halt uns diese Fälle angeschaut, weil sie uns einfach von uns aus interessieren. Und das jetzt für den Podcast vorzubereiten für die jeweiligen Folgen, hat mich auch nochmal so dahin geschoben, die nochmal noch auf einem Level tiefer quasi zu recherchieren, zu verstehen und vorzubereiten. Und ich habe einfach gemerkt, dass da nochmal viele, viele Details, Infos, Kontexte entstanden sind, die mir nochmal sehr dabei geholfen haben, diese Fälle zu verstehen.
Ja, geht mir ähnlich. Also ich, auch wenn ich alle Fälle so kannte und man vorher schon davon gehört hatte, habe ich in fast jedem Fall nochmal was Neues dazugelernt, weil es immer irgendwie ein Aspekt war, den ich vorher nicht auf dem Schirm hatte, auch einfach, weil es schon sehr lange zurückliegt. Also wir haben ja Fälle, die irgendwie Anfang der 90er sind. Und das finde ich auch für mich selbst irgendwie eine ganz gute Sache, dass man da nochmal, man wird irgendwie immer noch so einen Moment klüger nach jeder Folge, fand ich.
Ich hoffe, dass das auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gilt.
Ja, ihr könnt uns natürlich gerne euer Feedback mal schreiben. Bei Instagram sind wir bei katastrophen.podcast wie es euch dabei geht und um auf den Fall jetzt zurückzukommen mit der Massenkarambolage. Falls jemand dabei ist, der die uns zuhört, mit juristischen Fachkenntnissen, sage ich mal, gerade was jetzt so dieses Urteil angeht und was ist Recht, was ist Unrecht und Verantwortung und schuldig, freuen wir uns sehr, wenn sich da jemand meldet und da vielleicht mal so seine juristische Fachmeinung dazu schreibt.
Ja, bin ich auch sehr gespannt. Und ja, also auf jeden Fall, wir wollen natürlich auch was dazu lernen. Wenn jemand da auch noch eine interessante Meinung zu hat, hören wir die sehr, sehr gerne. Ja. Und dann würde ich sagen, ich bin...
Du bist mit dem nächsten Fall, bist du dann dran. Du bringst dann einen neuen Unglücksfall, eine neue Katastrophe mit in unseren Podcast. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau. Vielen Dank, Max, fürs Vorbereiten des Falls. Bis dann. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.